Zuschauer mit rein. Gut, ich wünsche euch viel Spaß bei der Diskussion und bis gleich in Work Adventure.
Gleich.
Danke. Ja, an die, die schon gerade eingetrudelt sind, herzlich willkommen. Wir warten noch 2, 3 Minuten, bis alle angekommen sind und legen dann gemeinsam los.
Kurze Frage, Sebastian, wir sehen die Gäste unten an der Teilnehmerzahl, oder?
Genau, und wenn du auf Participants klickst, dann gibt es so zwei Tabs, einmal die Panelists und einmal die Attendees, wo man dann auch nochmal die Teilnehmerinnen alle sehen kann.
Ah ja.
Genau, da muss man auch beim Chat ein bisschen drauf achten, wenn man irgendwie einen Link oder so sharen will. Ich glaube, die Default-Einstellung ist, dass nur wir uns das gegenseitig schicken und man muss dann erst auf Everyone klicken, damit alle das dann zugeschickt bekommen.
Kleines Kamingespräch, Plauderei. Ich habe am Mittwoch zum ersten Mal seit 2 Jahren wieder live auf einer Konferenz gesprochen. Und ich war nervös, wie vor der ersten Präsentation meines Dissertationsthemas, weil ich so entwöhnt war.
Ja, ich habe auch jetzt gerade den Semesterstart hier an der Hochschule, also gerade die Wochen, wo die Erstsemester hier alle reingeströmt sind. Es war ja sehr, sehr ungewohnt, auf einmal wieder von so vielen Menschen umgeben zu sein.
Also ich bin jetzt auf jeden Fall froh, endlich wieder diese Digitalität hier in Sicherheit zu sein. Dass es nicht mehr so unmittelbar direkt ist. Ich meine es ironisch.
Also ich finde das gar nicht so schlecht, dass wir uns hier gerade im digitalen Raum treffen. Ich habe Anfang Oktober einen Workshop gegeben, halt physisch vor Ort mit so 12 Leuten oder sowas. Und ich habe dann quasi direkt 3 Tage hinterher auch gelegen für 3 Wochen. Also dieser Nachholeffekt ist real. Das jetzt auch die ganze Privacy Week durch, dann beim Moderieren immer schön meinen Tee daneben gehabt und so.
Das stimmt.
Wir hatten auch, wir fangen ganz langsam gerade wieder an mit Veranstaltungen vor Ort bei uns in den Agora-Büros. Aber viel ist, ich glaube, wir hängen da etwas hinterher, hinter der Uni-Welt zum Beispiel. Also es geht größtenteils noch virtuell zu. Vielleicht kommt das noch auf mich zu, dass ich dann flach liege, wenn es wieder zur Sache geht.
Ja, es war schon auch jetzt ein harter Wechsel. Also von 1,5 Jahren von zu Hause unterrichten und jetzt auf einmal wieder vor 30 Leuten zu stehen, ist schon, ja, ungewohnt am Anfang.
Ich habe mein Forschungsteam nach 1,5 Jahren zum ersten Mal live gesehen vor ein paar Wochen. Und es war so interessant, dieses Erlebnis, weil die Menschen schauen doch ein bisschen anders aus, wenn du zum ersten Mal siehst, wie groß sie wirklich sind, wie die kompletten Körperproportionen sind. Also es war echt weird und ein schönes Erlebnis zugleich, ja.
Total. So, ich würde vorschlagen, dass wir anfangen, oder? Sehr gut. Okay, ja, dann herzlich willkommen zum Panel Meine Bewegungsdaten für eine nachhaltige Mobilität. Ja, aber bitte anonym. Im Rahmen der Science Week. Genau, kurz zu mir. Ich bin Sebastian Meyer, ich bin Professor an der Fachhochschule in Potsdam und darf heute das Panel hier moderieren. Dieses Panel ist entstanden, motiviert aus dem Forschungsprojekt FreeMove heraus. Das vom BMBF geförderte Vorhaben ist ein Verbundvorhaben vom DLR, der Technologiestiftung, der FU, TU, HTW, UDK, die gemeinsam an diesem Projekt arbeiten. Und daraus ist die Idee für dieses Panel hier heute entstanden. Ich möchte außerdem der Technologiestiftung und dem CityLab und den Mitarbeiterinnen, speziell Christian, Edmundo, Nora, Ingo, Goscha, Nadine, Ines und Michael danken. Die haben nämlich alles hier organisiert, dass wir hier heute alle gemeinsam sitzen und kümmern sich auch gerade im Backoffice darum, dass hier heute alles glatt läuft. Zwei, drei Sachen zum Housekeeping. Wenn Sie Fragen haben, brauchen Sie nicht bis zum Schluss zu warten, sondern können jederzeit das F- und A-Tool nutzen. Das finden Sie unten oder Q&A-Tool, je nachdem, in welcher Sprache Sie Ihr Zoom eingestellt haben. Dort können Sie jederzeit Fragen stellen. Wenn Sie eine ältere Zoom-Version haben, dann kann das manchmal sein, dass dieses Q&A-Tool da unten nicht auftaucht. Dann nutzen Sie im Notfall einfach den Chat. Da werden wir dann auch einfach zwischendurch reinschauen und versuchen, möglichst schnell auf Ihre Fragen dann auch zu antworten. Genau, und damit würde ich dann auch direkt zu unseren Panelists kommen und würde einfach alphabetisch die Teilnehmerinnen kurz vorstellen. Das ist zum einen Claudia Zotzmann-Koch. Sie ist ausgebildete Datenschutzexpertin und Autorin. Sie hat in diesem Jahr die dritte Auflage ihres Buches »Dann haben die halt meine Daten, na und?« herausgebracht mit dem wundervollen Untertitel »Für alle, die nichts zu verbergen haben«. Sie arbeitet als Podcasterin, Datenschutzaktivistin und hält Vorträge und Workshops zu Themen der digitalen Selbstverteidigung. Sie ist außerdem Mitglied des Chaos Computer Clubs, wo sie sich als Expertin mit einbringt. Dann haben wir noch Maita Schade. Sie ist studierte Physikerin und Stadtplanerin und arbeitet bei Agora Verkehrswende, einem Think Tank, der zusammen mit zentralen Akteurinnen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft die Grundlage für einen dekarbonisierten Verkehrssektor bis 2050 schaffen möchte. Sie ist dort für die Projektleitung im Themenbereich Daten und Digitalisierung zuständig und beschäftigt sich insbesondere mit der Analyse und Aufbereitung von Daten zu Verkehr und Fahrzeugen. Markus Lübeck hat einen Background in Politikwissenschaften und leitet den Bereich Marktentwicklung und politische Kommunikation bei Vianova. Vianova ist eine Firma, die ihren Kunden eine Mobility-Plattform zur Verfügung stellt, wo versucht wird, alle Datenströme rund um den Verkehr zusammenfließen zu lassen. In dieser Funktion betreut Markus datengetriebene Mobilitätsprojekte in den Vianova-Partnerstädten in der Dachregion, zum Beispiel Zürich, Köln, Basel oder Gelsenkirchen. Darüber hinaus ist er fortlaufend im Austausch mit Mobilitäts- und ÖPNV-Anbietern, städtischen Mobilitätsverantwortlichen, um neue Wege für die nachhaltige Mobilität von morgen zu finden. Maximilian von Grafenstein, der auch Teil des FRIMO-Forschungsprojektes ist, ist im Rahmen des Einstein Center Digital Future, ECDF, Professor für digitale Selbstbestimmung am Career College der Universität der Künste Berlin. Er leitet außerdem das Forschungsprogramm Governance datengetriebener Innovation und Cybersicherheit am Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Sein Forschungsschwerpunkt liegt an der Schnittstelle Regulierung von Innovation, Verhaltensökonomie und Mediengestaltung. Er ist Co-Chair des Berliner Chapters der Internationalen Association of Privacy Professionals. Und damit würde ich dann jetzt auch direkt in das Panel überleiten und wir werden anfangen mit einer kleinen Statement-Runde und würde hier auch wieder vorschlagen, dass wir einfach alphabetisch durchgehen und würde hier Claudia als erstes das Wort geben.
Das fängt ja gut an. Hallo. also ich glaube, worüber wir uns erstmal einig werden sollten, ist, worüber reden wir überhaupt? Was ist überhaupt Nachhaltigkeit? Also es ist ja eins von diesen vielen Buzzwords, die momentan so durch die Luft und durch das Netz fliegen. Genauso wie Daten, Datenschutz und so weiter. Da sollten wir vielleicht uns auf ein gemeinsames Verständnis einigen. Worüber reden wir überhaupt? Grundsätzlich, Datenschutz klingt ja schon so staubig, will ja immer keiner was mit zu tun haben. Dabei geht es dabei zum Beispiel auch gar nicht um Daten, sondern eigentlich um die Menschen dahinter. Daher auch die Frage, welche Daten sind überhaupt involviert? Welche Daten werden erfasst, ausgewertet und so weiter, weiterverarbeitet, weiterverkauft? Und das eine Sache, die wir bei allen Dingen berücksichtigen sollten, ist, dass alles Rattenschwänze hat. Es ist nichts so einfach, wie es auf PowerPoint-Folien immer aussieht. Und die Frage ist eigentlich letztendlich immer nur, wie viele Rattenschwänze hat es und wie lang sind sie? Danke.
Vielen Dank, Claudia. Und dann kommen wir zu Maita.
Ja, finde ich eine sehr gute Frage, Claudia, die du stellst. Was heißt eigentlich nachhaltig? Wir arbeiten ja vor allem in dem Bereich Nachhaltigkeit im Verkehr. Und zentral ist für uns prinzipiell, klimawirksame Abgase zu reduzieren. Das besteht natürlich aber aus ganz vielen Dingen. Das heißt, wir haben hier die Antriebswende, umstellen auf andere Treibstoffe. Dazu kommt die Mobilitätswende und da geht es darum, das Verhalten von Menschen zu ändern, wie sie sich bewegen. Und gerade da bin ich jetzt eben dabei, diesen Bereich Daten und Digitalisierung bei uns auszubauen. Und zwar trifft das beide Bereiche, besonders eben aber auch diese Frage, was gibt es für Daten, die Leute erzeugen, was kann man damit machen? Und was gibt es für Daten dazu, wie sich das auswirkt auf die CO2-Bilanzen, auf das Verhalten etc. Ich glaube, die Frage, die wir uns jetzt ganz viel stellen, ist, wo können so datengetriebene Lösungen die Mobilität in dem Sinne nachhaltiger machen? Also einerseits die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen reduzieren, andererseits aber auch das Verhalten der Menschen so zu ändern, dass das Gesamtverhalten nachhaltiger wird. Und da ist es, ja, da haben wir auf der einen Seite eben die Analyse von Daten, die es schon gibt, auf der anderen Seite die Analyse von Lösungen in der Welt, die Daten nutzen. Also wir fragen uns einerseits, wie sieht der öffentliche Verkehr in Deutschland aus? Und das sind ganz wichtige Daten, die auch nicht immer so leicht zu bekommen sind, nicht unbedingt aus Datenschutzgründen. Auf der anderen Seite aber auch die Frage, was sind Effekte von Maßnahmen? Ich glaube, da wird das Datenschutzthema gerade sehr interessant. Also man kann sich vorstellen, dass man eine bessere Visibilität kriegt, wenn persönliche Daten aus Autocomputern zum Beispiel zugänglich werden zur Auswertung. Da stellen sich aber alle möglichen Fragen, selbst für mich als relativen Datenschutzlaien, wie das zu machen ist. Und ja, prinzipiell ist Datenschutz, glaube ich, ein ganz großes Thema auch für die Menschen, die immer mehr merken, dass ihre Daten überall gefragt werden, benutzt werden, ohne dass sie selbst dazu befragt werden. Ja, und da gibt es einige interessante Projekte, die auch schon daran gescheitert sind. Zum Beispiel in Toronto gab es ein sehr ambitioniertes Sidewalk Lab Projekt, was am Ende wegen Datenschutz Sorgen nicht zum Ende geführt wurde. Und ich glaube, da ist von mir auch die Frage an euch alle, was da so passiert. Und ich bin ganz gespannt, was wir hier voneinander lernen können.
Vielen Dank, Maita. Markus.
Dankeschön. Ich glaube, wo wir uns alle einig sind, ist, dass sich der Bereich Mobilität, insbesondere in Städten, mit einer sehr großen Geschwindigkeit entwickelt. Das heißt, wir sehen eine stark wachsende Zahl an Spielern, ob das neue Sharing-Angebote und dergleichen mehr sind, Scooter-Sharing, Bike-Sharing, Car-Sharing und dergleichen mehr. Und auf der anderen Seite differenziert sich dieser Bereich auch immer weiter aus, wenn man auch in den Bereich Logistik denkt, wenn man denkt, dass beispielsweise zuletzt auch Radlieferdienste wie die Gorillas und die Flinks dieser Welt dazugekommen sind. Und ich glaube, eins werden zukünftige Innovationen im Bereich Mobilität alle gemeinsam haben, und zwar, dass es sich um vernetzte Flotten handelt. Also Flotten handelt, die Daten abwerfen. Und die Verteilung von öffentlichem Raum, das heißt Straßen, Parkplätze und dergleichen mehr, die darf man nicht als Manifest annehmen, sondern es ist die Aufgabe von Städten, den öffentlichen Raum den Verkehrsmitteln zukommen zu lassen, die einen möglichst nachhaltigen Beitrag zur Mobilität leisten. Das bedeutet, dass man beispielsweise auch mal einen Autoparkplatz umwidmen muss, um Platz zu schaffen für Scooter und dergleichen mehr. Und wenn man sich die Diskussion um beispielsweise E-Scooter innerhalb von Städten quer durch Deutschland anschaut, dann sieht man relativ viel Beschwerden über Scooter, die auf Bürgersteigen fahren, über Scooter, die falsch abgestellt sind und dergleichen mehr. Und was wir eigentlich ja beobachten, ist, dass der letzte Modus von Mobilität, nämlich Scooter, der dazugekommen ist, noch nicht gut integriert ist in den öffentlichen Raum oder dass es Bedarf gibt, den noch besser zu integrieren in den öffentlichen Raum. Und ja, wir müssen da in dieser Hinsicht besser werden. Das heißt, wir müssen Städte in die Lage versetzen, diesen Modus so in den öffentlichen Raum zu integrieren, dass er nachhaltig funktioniert. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch aus den Fehlern, die in diesem Zusammenhang gemacht wurden, lernen, damit sozusagen für zukünftige Mobilitätsinnovation nicht die immer gleichen Fehler wieder gemacht werden. Das heißt, diesen Modus, wir lassen eine neue Mobilitätsform zu, wie beispielsweise E-Scooter, dann integrieren sie sich in dem, was man mehr oder minder als Chaos wahrnimmt, in den öffentlichen Raum, und dann versuchen die verschiedenen Spieler, das mehr oder minder durch Sanktionen loszuwerden. Das ist kein Modus, in dem wir die zukünftigen Mobilitätsinnovationen zulassen können, mit dem wir in Zukunft arbeiten können. Das heißt, wir brauchen auch einen Modus, wie Mobilitätsanbieter und Städte, die dafür zuständig sind, Mobilität zu regulieren, miteinander kommunizieren und arbeiten können. Und das wird ohne Daten nicht vernünftig funktionieren. So viel vielleicht.
Danke, Markus. Max?
Mit meinem Hauptstandbein stehe ich ja in der Forschung. Und da beschäftige ich mich natürlich ganz stark mit also konzeptionellen Fragen. Da geht es dann los mit Fragen wie, was ist eigentlich das Schutzgut des Datenschutzes? Also was schützen wir da eigentlich? Sind das wirklich die Daten an sich? Was man ja oft den Eindruck bekommt, zum Beispiel bei dem Claim, meine Daten gehören mir. Oder geht es eigentlich um die Risiken für die autonome Grundrechtsausübung? Das macht konzeptionellen riesigen Unterschied, weil man dann den Schutz viel zielgerichteter ausrichten kann. Und da geht es aber auch ganz stark um die verschiedenen interdisziplinären Schnittstellen, weil auch der Jurist hat mittlerweile herausgefunden, dass er die Probleme dieser Welt nicht alleine lösen kann, sage ich jetzt nur so halb so viel Sand, sondern das natürlich mit anderen Perspektiven in Einklang bringen muss. Und das ist natürlich ganz zuvörderst die technologische Perspektive. Das ist aber auch zum Beispiel die Schnittstelle zur Innovationsökonomie, weil die meisten von euch werden sich vielleicht erinnern, der Gesetzgeber von damals, der Berichterstatter Jan-Philipp Albrecht, der DSGVO im EU-Parlament, und die Nelly Kroes, die haben uns ja versprochen, oder vor allem den Unternehmen, die jetzt den Datenschutz ja anwenden müssen, die DSGVO, dass der Datenschutz ein Riesenwettbewerbsvorteil ist, dass der innovationsfördernd ist. Und ich glaube, die meisten Unternehmen haben das damals schon als Farce empfunden und tun es heute umso mehr, wenn sie merken, was da für ein bürokratischer Aufwand auf sie zukommt. Und da beschäftigen wir uns eben ganz stark mit der Frage, okay, unter welchen Bedingungen stimmt dieses politische Versprechen eigentlich? Also wie kann man aus diesem Versprechen eine Realität machen? Das ist meines Erachtens eine ganz wichtige Frage. Und die dritte Schnittstelle ist dann mit dem UX-Design zusammen. Wenn man zum Beispiel das Cookie-Banner nimmt, das ist ja das ist ja so traurig, wenn das Resultat der DSGVO und dieses extrem langwierigen, komplexen Gesetzgebungsprozesses ist. Und da sieht man, dass zum Beispiel also misslungene oder komplett wirkungslose Umsetzungen eines Gesetzes, dass die nicht nur an rechtlichen Problemen scheitern, die anscheinend nicht gelöst sind, sondern auch an der UX-Design-Ebene. Weil wenn man einfach nur einen Anwalt an dieses Interface lässt und den jetzt quasi einen juristischen Text schreiben lässt, den am Schluss ein Nutzer unter den informationsökonomischen Bedingungen seines Surfverhaltens quasi lesen muss, dann ist das UX-Design technisch natürlich ein GAU. So, und diese Forschungsfragen sind in dem Bereich Mobilitätsdaten eben besonders interessant meines Erachtens, weil sich an Mobilitätsdaten dieses Spannungsfeld besonders schön aufmacht, dass man nämlich auf der einen Seite selbstverständlich sieht, man könnte so viele wichtige, gute Sachen machen mit den Daten, und auf der anderen Seite ja Verkehrsmanagement und Mobilitätswende und die ganze Klimawende, die dahinter steht. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich die extreme Sensibilität von Mobilitätsdaten, weil es einfach sehr, sehr, sehr aussagekräftig ist, wenn jemand beobachtet, wo ich mein ganzes Leben lang jeden Tag welchen Schritt wohin mache. Und die Frage ist jetzt also, wie man das auch so auflösen kann, dass wir die Risiken möglichst kontrollieren und dieses Innovationspotenzial bergen. Ich denke, wir sind aber weit genug dran, dass wir am Tipping Point sind und das jetzt möglich machen.
Vielen Dank, Max. Gibt's direkt Claudia?
Ja, ich habe da eigentlich eine Frage, die ich aufwerfen würde, gerne, was Maite vorher gesagt hat oder auch was Max gerade sagte. Sind denn die Daten oder sind Daten überhaupt der richtige Hebel, um überhaupt rauszufinden, wie Menschen ihr Verhalten ändern könnten? Denn was wir mal mit Daten grundsätzlich haben, egal welche oder welcher Art wir sie jetzt dann halt auch erheben, davon jetzt gerade mal ganz kurz ab, sie bilden halt einen Status quo ab, aber nicht das, was Menschen vielleicht auch tatsächlich gerne hätten. Also wenn wir jetzt einen Schritt raus machen aus einem urbanen Gebiet, und wir schauen jetzt zum Beispiel in einen Ort, zum Beispiel der, wo meine Eltern halt auch wohnen, ne, kleines Dörfchen halt, die haben tatsächlich einen Bahnhof. In diesem Bahnhof gibt es Züge, die fahren halt in die eine und andere Richtung, halt zwei Städte, die dort angebunden sind, wo auch viele der Kinder aus dem Ort zur Schule gehen. Es gibt aber in der Siedlung oben einen Bus, der fährt nur in eine andere Stadt. Es gibt aber keinen Bus, der zu diesem Bahnhof runterfährt. Wenn es jetzt heißt, dieser Bus wird halt nicht so oft genutzt, deswegen stellen wir den jetzt vielleicht ein, hat aber niemand jemals mit den Menschen geredet, ob sie vielleicht runter zum Bahnhof möchten, um in eine von den anderen zwei Städten zu fahren. Ja, und das sind halt Sachen, die wir nicht durch Daten abgebildet haben, sondern wir haben halt nur, da ist ein Bus, der nicht viel genutzt wird. Ja, und das ist eine Sache, da würde uns zum Beispiel viel mehr helfen, einfach mal mit den Menschen zu reden. Und zwar ganz banale Dinge wie Befragungen. Na, da muss man jetzt auch keine Telefonnummer, keine Adresse, kein irgendwas mit erheben, sondern einfach sagen, ja, uns würde interessieren, wir hätten gerne einen Bus, der zum Bahnhof fährt. Relativ einfach.
Maite.
Vielleicht, ja, sage ich da direkt mal was dazu. Das finde ich total spannend, dass du hier auch also die Notwendigkeit von qualitativen Daten aufbringst. Also das sind ja auch Daten, wenn du mit jemandem ein Interview führst oder eine Fokusgruppe machst. Und die sind ganz wichtig. Und ich glaube, gerade für Ingenieure und Naturwissenschaftler, die dann gerne mal in den Abteilungen sitzen, wo eben irgendwelche Fahrpläne erstellt werden, ist das oft, ich will jetzt auch nicht verallgemeinern, ich hoffe, es fühlen sich jetzt keine Ingenieure hier verletzt oder so, aber es kommt dann vor, dass man so in diesen Zahlen, die man eben hat, drinsteckt und sich gar nicht fragt, was denn eigentlich die Informationen darüber hinaus, die mir fehlen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man eben auch Umfragen macht, dass man Interviews macht, dass man wirklich so place-based vor Ort hingeht und schaut, was sind eigentlich die Dinge, die fehlen. Das ist das eine. Auf der anderen Seite ist natürlich auch, wenn du jetzt sagst, gut, wir haben Daten, dass dieser eine Bus nicht genug ausgelastet oder dass dieser Bus nicht genutzt wird, dann hast du ja auch nur einen sehr kleinen Teilsatz von den Bewegungsdaten. Also in der Transportforschung arbeitet man oft mit so Ursprung-Ziel-Datensätzen, wo man sich eben fragt, wo starten die Leute alle und wo kommen die hin? Und dann als zweites, mit welchem Modus bewegen sie sich dorthin? Und wenn du dann eben rausfindest, dass ganz viele Leute aus dieser oberen Siedlung mit dem Auto dorthin fahren, wo sie mit dem Zug hin könnten, ist das natürlich auch eine Information. Ja, und das ist, für mich ist das so ein bisschen einerseits das Versprechen und andererseits auch die Gefahr, dass man eben, wenn man mehr Daten hat, natürlich dann auch so komplexere Fragen beantworten kann. Wenn ich genau weiß, wo, wer, wann, wie hinkommt, dann kann ich auch ein besseres ÖPNV-System aufsetzen. Und dann zu vielleicht die andere Frage, geht es einfacher und schneller, indem man mit den Leuten spricht? Und wenn nicht, dann ist die Frage, wie kommt man möglichst verträglich für alle an diese Daten und löscht sie dann wieder, wenn man das gemacht hat, was man mit ihnen tun wollte. Ja, das ist das Endgame irgendwo. Aber die alle Daten gleichzeitig zu sammeln, muss nicht immer unbedingt die Lösung sein, stimme ich dir zu.
Die Frage ist auch, ob jetzt qualitative Interviews und so weiter und da dann halt das alles im Detail dokumentieren zwingend notwendig ist oder ob es gerade halt auch im Bereich von Gemeinden und so weiter nicht vielleicht einfacher wäre, wenn die KommunalpolitikerInnen, die dort ohnehin ja auch BürgerInnen sind, nicht einfach mit den Leuten einfach mal reden. Und sagen, okay, wir haben jetzt hier eine relevante Anzahl an Leuten, die normalerweise mit dem Auto in Stadt B fahren, weil es einfach keinen Bus zum Bahnhof gibt, der in Stadt B fährt. wäre das ja durchaus auch eine Lösung, die erstens nah an den Menschen ist und zweitens dadurch halt auch einen gewissen Vertrauensvorsprung liefert, als eben provokante Formulierung hinterrücks einfach die Daten von Menschen zu verwenden für oder gegen sie, was einfach vollkommen intransparent ist in den meisten Fällen.
Finde ich ein total spannendes Thema, die Frage, also wie man mit dem Unsichtbaren in den Daten umgeht. Vielleicht weiterleitend an Markus, da ihr sozusagen Zugriff auf sehr, sehr viele Informationen in eurem System habt. Habt ihr euch mit der Frage auch schon mal auseinandergesetzt?
Absolut. Absolut gute Frage. Und ich glaube, man muss das Ganze von verschiedenen Perspektiven her bedenken. Das heißt, ich spreche ja in meinem beruflichen Alltag mit beiden Seiten. Auf der einen Seite sprechen wir mit verschiedenen Sharing-Anbietern, Carsharing, Scootersharing, Bikesharing und dergleichen bis hin zu Automobilherstellern, wo Autoflotten mit hunderten Sensoren ausgestattet sind, wo man also sehr, sehr weitreichend auch Analysen machen könnte. Und auf der anderen Seite sprechen wir natürlich auch mit Städten, also den Anwendern von Daten für verschiedenste Anwendungen. Und ich glaube, grundsätzlich sind sich Städte völlig weitgehend im Klaren über das Potenzial, was man was in Daten steckt für verschiedenste planerische Anwendungen. Aber was dann jeweils fehlt, ist Transparenz darüber, wer bekommt diese Daten eigentlich, also wer greift am Ende auf diese Daten zu, welche Daten werden verwendet und was passiert damit? Das heißt, was ist der konkrete Anwendungszweck für die Daten? Und das lösen wir dadurch auf, dass wir einerseits Datenvereinbarungen mit den verschiedenen Sharing-Betreibern haben. Das bedeutet, wir haben Vereinbarungen getroffen, die regeln, welche Daten uns zur Verfügung gestellt werden. Und dann auf der anderen Seite ist dann völlig ersichtlich, welche Anwendungen Städte mit den Daten am Ende realisieren. Das bedeutet, wir schauen dann in der Realität, was sind die Anwendungsfälle, die für Städte relevant sind, sprich, was die Infrastrukturplanung, zum Beispiel Radwege oder Mobilitätshubs anbelangt, was die Überwachung von der Anbietercompliance beispielsweise in Bezug auf Parkverbotszonen und dergleichen anbelangt. Und dann muss man, glaube ich, ganz klar sein dahingehend, dass bestimmte Daten genutzt werden und bestimmte andere Daten aber auch von vornherein nicht. Weil was für uns interessant ist, um beispielsweise die Auslastung von einem Mobilitätshub zu untersuchen, ist, aggregierte Parkdaten. Das bedeutet, wir greifen an der Stelle auf die MDS-GPS-Daten von den Scootern zu, aber beispielsweise nicht. Wir haben keinerlei Informationen über die Nutzer oder die Smartphones der Nutzer und die Daten, die gespeichert werden, sind auch aggregiert. Das bedeutet, durch Aggregations- und durch Speichertechniken ist sichergestellt, dass das, was am Ende verwendet wird, auch nicht rückführbar ist auf eine einzelne Person, weil was im Kern die dahinterliegende Idee ist, ist, dass man den Anwendungsfall in der Realität ermöglicht, aber eben unter Einhaltung sinnvoller Datenschutzmaßnahmen. Das muss man, glaube ich, gegeneinander abwägen.
Max, du nickst ganz fleißig. Wenn wir jetzt über die, also Maite hat es ja auch gerade schon angesprochen, also diese feiner aufgelösten Daten, also wenn wir tatsächlich über Trajektorien sprechen, also wirklich darüber, dass wir sehen, wo einzelne Menschen langfahren, wo Start- und Endpunkte sind, da wird es natürlich dann spannend. Also dort können wir dann tatsächlich individuelle Muster, vielleicht sogar individuelle Bedarfe ablesen, aber gleichzeitig wird es da natürlich auch kritisch. Wie siehst du das aus der rechtlichen Seite, wie wir mit diesen Trajektorien am besten umgehen sollten, könnten?
Naja, das Interessante am Datenschutzrecht ist ja, dass das eigentlich vor allem prozedural funktioniert. Es wird ja oft als Verbotsgesetz wahrgenommen, das ist es ja aber eigentlich gar nicht, sondern die Hauptprinzipien oder des Datenschutzgesetzes sind eigentlich, dass man sagt, okay, der Verarbeiter, der soll am Anfang der Verarbeitung sagen, wofür er die Daten eigentlich braucht. Und dann kann man nämlich anhand dieses Verwendungszwecks genau sagen, okay, was sind jetzt eigentlich die damit verbundenen Risiken und welche Schutzmaßnahmen muss der Verarbeiter ergreifen, damit es quasi im Verhältnis zum dem gewonnenen Mehrwert bleibt. Und jetzt stellt sich das natürlich die Frage, also Maita und Claudia zum Beispiel, die haben ja total gut jetzt quasi nochmal hervorgehoben, dass die Daten an sich jetzt quasi nicht so der neue Heilige Gral, als der Heilige Gral wahrgenommen werden, mit dem man quasi die Zukunft neu erfinden könnte, sondern dass man halt einfach genau gucken sollte von Anfang an in der Planungsphase, wenn man irgendwelche Analysen fahren will, okay, Moment, was will ich eigentlich herausfinden und welche Daten brauche ich dafür, um möglichst verlässliche Ergebnisse zu bekommen, um diese Fragen zu beantworten. Und das können eben sehr wohl quantitative Daten, also Analysen sein auf sehr, sehr, sehr großen Datensets, aber das können genauso auch sehr kleine qualitative Direktbefragungen sein. Und quasi, um das jetzt runterzubrechen auf deine Frage, natürlich ist es so, dass je mehr Daten quasi von Personen verarbeitet werden und je feingranularer das wird, desto höher muss eigentlich das dahinter liegende Interesse sein, dass man sagt, okay, das ist das Risiko noch wert. Und so würde ich jetzt quasi mal, wenn du mich so abstrakt fragst, mich typisch juristisch aus der Affäre schlingeln.
Wie könnten denn ganz praktisch Konzepte dafür aussehen, wie man solche Daten erheben kann? Hier in den von den Zuschauerinnen kam auch gerade eine Frage, wie es denn zum Beispiel mit bewusstem Spenden aussieht. Aktuell ist es ja eher so, dass große Unternehmen mehr oder weniger alles absaugen an Daten, was sie in die Finger bekommen. Aber wie sähe es denn mit einem bewussten Datenspenden aus, wo die Nutzerinnen vielleicht sogar etwas zurückbekommen? Also wie könnten vielleicht Strukturen aussehen, um sozusagen einen bewussteren Umgang mit den Daten bei den Menschen zu fördern?
Geht die Frage an mich?
In die Runde, wenn du gerne darauf antworten möchtest, gerne.
Ja, könnte ich sofort, weil, also ohne das jetzt hier zu kapern, aber ich finde diesen Begriff der Datenspende eigentlich total schwierig, weil er so komplex ist und vielleicht, also ich will das mal kurz erklären, wenn es so erklärt wird jetzt von der Person aus dem Publikum, die Leute bekommen dann was zurück. Ist es denn wirklich so, dass die Leute heute nichts zurückbekommen? Das frage ich jetzt mal so ketzerisch, weil den meisten Leuten ist doch eigentlich bewusst, sie geben die Daten her, aber eigentlich bekommen sie was dazu dafür. Und zwar, das sind diese ganzen Dienste, die da umsonst sind. Und jetzt, ja, umsonst, das ist in Anführungszeichen. Und die Frage ist jetzt, wo ich denke, wo der große Aufklärungsbedarf besteht, ist eigentlich, dass den Leuten aber nicht bewusst ist, was sie dafür geben. Es wird immer so gesagt, sie geben die Daten. Das ist überhaupt mal gut, dass man das jetzt begreift, aber selbst das kaschiert eigentlich noch das eigentliche Problem, weil was sie eigentlich geben, ist ja ein bestimmtes Risiko, was sie damit eingehen. Und das wird mehr oder weniger systematisch, vielleicht auch, weil das methodisch so unklar war, hinterm Berg gehalten. Und das führt zu einer total blöden Situation, zu dem sogenannten Privacy-Paradox, weil ich denke, dass einer der wesentlichen Gründe für dieses scheinbare Paradox das ist, dass den Leuten ein ganz konkreter Vorteil in Aussicht gestellt wird, nämlich den Dienst umsonst nutzen zu dürfen. Und dem steht aber nur ein sehr abstrakter Nachteil gegenüber, weil ja, es könnte etwas mit den Daten passieren, aber es wird eben überhaupt nicht gesagt, was da tatsächlich jetzt an der konkreten Gefahr. Und solange die Datenverarbeiter nicht gezwungen werden, das konkret zu machen, ist es entscheidungsheuristisch immer so, dass man, also natürlich nehme ich den konkreten Vorteil lieber als einen abstrakten Nachteil. Ich weiß ja gar nicht, ob sich das wirklich realisiert. Aber wenn das quasi ein konkreter Vorteil und ein abstrakter Nachteil wird, dann wird diese Abwägung schon viel relevanter. Das heißt, wir Nutzer könnten da bewusstere Entscheidungen treffen. Und jetzt zurück zur Datenspende. Da wird sich das genauso stellen. Also wenn ich Daten spenden möchte, dann und selbst wenn ich keinen Vorteil dafür bekomme, sondern weil ich das aus reinen altruistischen Gründen tue, was irgendwie dieser Spendenbegriff nahelegt, dann will ich zumindest wissen, was das Risiko ist. Und da wird es wirklich extrem komplex, weil da kommen wir dann zum Beispiel oft in das Gefilde der Anonymisierung. Ich zum Beispiel würde Daten nur mehr oder weniger anonymisiert öffentlich zur Verfügung stellen über mich. Und diese Anonymisierung, das ist einfach sehr schwierig, weil es bleibt immer so ein Rest-Anonymisierungs-, also De-Anonymisierungsrisiko, sprich so ein Re-Identifizierungsrisiko. Und das zu verstehen, Das wäre eigentlich die Voraussetzung dafür, dass ich in diese Anonymisierung mehr vertrauen würde. Wir wissen aus verschiedenen Beispielen, zum Beispiel dieser Taxi-Fall in New York, da wurden Datensätze veröffentlicht von Taxifahrten und man dachte, das ist anonymisiert, da können Maita und Claudia, glaube ich, viel besser erzählen. Ich bin da nicht so tief, reingetaucht. Aber dann hat sich eigentlich rucki-zucki rausgestellt, ups, das war überhaupt nicht anonymisiert. Natürlich hat man plötzlich gesehen, wo die Leute plötzlich nächtens angehalten haben und so weiter und so fort mit entsprechenden Implikationen, Komplikationen vielleicht im Familienleben.
Markus, du hattest dich als erstes gemeldet oder hat sich das erledigt?
Das war ein technisches Versehen auf meiner Seite.
Dann Maita.
Ja, ich finde das ganz spannend, Max, was du sagst mit den, also diesen Data Breaches, die es immer wieder gibt. Also den, von dem du gerade gesprochen hast, mit dem bin ich auch nicht persönlich so vertraut. Aber das kommt eben immer wieder vor, dass dann, ich habe gerade letztens einen interessanten Podcast gehört von zwei Jungs bei der Stadt Ulm, die dort an einem Bikesharing-Programm mitarbeiten und das als Free Software alles Open Source machen. Und die haben im Vorfeld dazu verschiedenste Probleme mit großen privaten Bikesharing, größeren und kleineren Bikesharing-Programmen aufgedeckt, wo eben Schnittstellen nicht korrekt verschlüsselt waren, nicht korrekt, also der Zugang verweigert wurde zu nicht Zugangsberechtigten. Und dass es einfach sehr einfach war, da einzudringen und diese Fahrräder, Nutzerdaten auf den Webseiten etc. zu kapern. Das ist sehr beunruhigend, weil sowas denke ich ja nicht, wenn ich mir einfach ein Fahrrad auf der Straße ausleihe. Und das stellt auch nochmal so ein bisschen in Frage, dieses, was wir uns oft denken, glaube ich, ist ja, so große Konzerne wie Google oder überhaupt die so professionelle Programmierer dabei haben, die werden das schon richtig machen. Und das ist eben, das ist sehr gefährlich. Und das ist so ein bisschen auch diese Frage, die du stellst, was ich weiß vielleicht, was ich bekomme, aber ich weiß meistens nicht, welche Risiken ich dafür eingehe. Und gerade in dem Zusammenhang fand ich das nochmal sehr interessant, hier zwei Ansätze weiter zu verfolgen. Das eine ist die Frage der Open Software, also wenn du oder Open Source, wenn du eben Software entwickelst, wo viele mitmachen, die einfach sicher ist, das ist besser, als wenn du eben schnell was zusammenhackst, das dann privat hältst und dann irgendwann wird ein Fehler entdeckt durch jemanden, der unter Umständen keine gemeinnützigen Absichten damit hat. Das andere ist die Frage, wie insgesamt die Governance bei den Daten funktioniert. Und das kommt so ein bisschen zurück zu dem, was du vorhin gesagt hattest, Claudia, mit der Frage nach Informationen im städtischen Umfeld und dass es oft einfacher sein kann, direkt zu den Leuten hinzugehen. Und das ist für mich, also das ist die Stadtplanerin in mir jetzt, die Frage der Teilhabe irgendwo, dass du also als Bürger, als Fahrgast im öffentlichen Verkehr, als Produzent von Daten da irgendwo ein Mitspracherecht haben möchtest, aber andererseits auch befähigt sein musst, da irgendwo mitzusprechen und da eben nochmal so einen Schritt zurückzunehmen und zu fragen, wie funktioniert das eigentlich? Also im Moment sind das große Firmen privater Natur, die den Großteil dieser Daten in ihren Händen halten. Und was sind die Alternativen dazu? Es gibt Ansätze zu Treuhänden, dass man also in öffentlicher oder semi-öffentlicher Hand diese Daten ganz transparent verwaltet. Es gibt auch Ansätze zu Datenkooperativen, dass sich zum Beispiel Patienten mit bestimmten Krankheiten zusammenschließen und ihre Daten irgendwo poolen, und um dann damit irgendwas zu tun, wo sie tatsächlich selbst als kooperativen Mitglieder Mitspracherechte haben. Und das ist so eine Metafrage in einem gewissen Sinne, die ja vom Transport weggeht, die aber für mich ganz wichtig ist, weil wir haben so viele Akteure. Viele davon sind nicht wirklich befähigt, über Datenschutz Entscheidungen zu treffen. Und die Produzenten der Daten sind ganz oft völlig davon ausgeschlossen. Ich weiß nicht, Claudia, du hast da wahrscheinlich, steckst da tiefer drin als ich. Du nickst auch schon so. Was sind deine Gedanken dazu?
Ja, also ganz viel von dem, was du gerade schon gesagt hast. Vor allem halt auch, so eigentlich dreierlei jetzt gerade dazu, dass wir von den Menschen da draußen annehmen, dass sie in der Lage sind, eine informierte Entscheidung zu treffen. Meiner Erfahrung nach sind das die wenigsten. Da sind wir hier wirklich auf einer grünen Insel, die sich halt schon mit den Themen halt auseinandergesetzt haben und jetzt Menschen, die zum Beispiel auch bei mir in Workshops auftauchen und so weiter, die haben noch ganz andere Einstiegsschwierigkeiten. Also der Gap zwischen dem, was Menschen denken, dass die Gesellschaft in der Lage ist, technisch zu verstehen, und das, was jetzt die Gesellschaft im Allgemeinen tatsächlich technisch versteht, der Gap ist viel größer, als uns das bewusst und auch lieb ist. Ja, also da kommen dann halt auch so Fragen, wie kannst du so einen Videokonferenzraum auch bis nach Australien aufmachen? Das sind echte Fragen, die mich im Leben normal von Menschen erreichen. Ja, das passiert wirklich. Ja, also, und das sind ja nicht die, das ist ja nicht eine einzelne Person, der es so geht, sondern es ist ja eine relative Menge an Personen, die nicht wirklich den Durchblick haben und auch nicht die Löffel über oder die Energie über, neben ihrem normalen Leben sich tief in solche Themengebiete dann halt auch reinzunörden. Und da haben wir halt auch einfach die Verantwortung, dass wir das so niederschwellig gestalten, dass es halt auch wirklich alle Leute verstehen können. Ja, und im Zweifelsfall auch wirklich die Informationen in einfacher und in leichter Sprache zur Verfügung zu stellen, dass wirklich alle mitgenommen werden können, weil das gehört meines Erachtens jetzt auch zu einem gesamtgesellschaftlichen Problem, dass wir auch wirklich alle Menschen mitnehmen und halt nicht nur die oberen 10%, die in der Lage sind, sich mit irgendwelchen Digitalthemen auseinanderzusetzen. Das andere.
Entschuldigung, nur kleiner Einwurf, Claudia. Also auch ich bin nicht in der Lage, das zu übersehen. Glaubst du, ich lese mir die Privacy Policies durch? Also ich will dir ja gar nicht schmälern, dass es da nochmal einen riesen Gap gibt. Aber selbst Leute wie ich, die sich seit 8 Jahren in der Forschung damit beschäftigen, ich bin komplett überfordert mit den Privacy Policies, die da draußen rumgeworfen werden.
Ja, und zwar völlig zu Recht, weil die nehme ich ganz absichtlich dermaßen nebulös geschrieben sind. Also da werfen wirklich Firmen Geld drauf, dass diese Privacy Policies und AGB so schlecht zu lesen sind, weil die überhaupt kein Interesse an aufgeklärten UserInnen haben. Und das ist ein Ding, wo wir halt auch einfach gegen Geschäftsmodelle arbeiten letztendlich. Das andere ist dann auch, ne, jetzt hatte ich mir hier ganz viele schöne Notizen gemacht. In dem Moment, und das hattest du, Max, vorher nämlich, glaube ich, auch gesagt gehabt, ich glaube, der Sebastian war es, Entschuldigung, wo halt die Sichtbarkeit verloren geht. Ja, also wo halt, wenn ich halt zum Beispiel irgendwo in ein Lokal gehe und ich fülle halt meinen Zettel aus mit meinen Daten, ich war jetzt hier, wenn Corona-Fall ist, ruf mich an, ja, dann sehe ich ein physisches Ding, das dort auf dem Tisch liegt, und ich sehe das Datenschutzproblem, dass da jetzt 20 Leute dran vorbeigehen und meine Adresse haben. In dem Moment, wo es darum geht, trag das doch bitte in irgendeine App ein, sieht man das Datenschutzproblem nicht mehr und es verschwindet so plötzlich. Ja, es ist so, oh ja, ich trage das einfach in diese App ein und dann werden schon Dinge passieren. Und dann kommt halt dieses magische Denken von hier mache ich, ne, drücke ich Enter und da irgendwo macht es Pling und dann, ne, schön Regenbogen und alles ist toll. Dass da aber vielleicht nicht 20 Leute, sondern 20.000 Leute gerade Zugriff drauf haben, weil irgendwelche Schnittstellen nicht abgesichert waren, weil es halt auf irgendwelchen ungesicherten Servern im Netz liegt. Das ist halt absolut unsichtbar. Ja, aber es kommt den Menschen so vor, als wäre es sicherer, obwohl es gar nicht ist. Und jetzt würde ich eigentlich gerade ganz gern ganz kurz zurück zu diesem, wovon reden wir eigentlich bei Nachhaltigkeit? Mein Dreierlei, ja, genau. Wir reden hier die ganze Zeit von, und dann haben wir Daten und dann fallen da massenweise Daten ab. Das war das, was der Markus vorher sagte. Ne? Dann, die fallen da halt einfach so raus. Ja, wo fallen die denn hin? Na, also ein Ding, das von sich aus mal in Anführungsstrichen Daten verliert, die liegen dann ja nicht auf dem Bürgersteig rum, sondern die gehen halt über Netzwerke, die errichtet werden müssen, die maintained werden müssen, die dann vielleicht auch ausgebaut werden müssen. Und dann hängen die aber nicht irgendwo in dieser ominösen Wolke, von der immer die Rede ist, weil die Cloud gibt es nicht, sondern nur Rechner anderer Leute. Das heißt, die liegen da auch wieder als Bits und Bytes auf Servern, die erstmal laufen müssen. Und so ein Rechenzentrum kann man auch übersetzen in, da ist ein großer Betonbau, der aus Strom Wärme erzeugt und dann wird wieder Strom verwendet, um diese Wärme runterzukühlen. Erstmal so als Grundkonzept. Und da liegen dann halt ganz viele Bits und Bytes drin rum auf Rechnern, die am Internet hängen. Und alles, was am Internet hängt, ist zwangsläufig dazu irgendwie verdammt, dass es früher oder später einfach offen liegen wird. Und alles, was wir dort irgendwo gespeichert haben, was erstmal Wärme produziert und dann wieder runtergekühlt wird, also eigentlich genau das Gegenteil von nachhaltig ist. Was passiert eben dann letztendlich, wenn diese Daten plötzlich mal irgendwo offen liegen? Na, weil nicht gesicherte Schnittstellen, irgendwie ein Serverumzugsfehler, was auch immer, was halt einfach alles passieren kann und wird, wie wir es eigentlich jeden Tag sehen bei diversen großen Firmen, die eigentlich ständig irgendwelche Datenunfälle haben. Und jetzt habe ich ganz viel geredet, Maite.
Markus, du hattest auch gerade schon mal kurz dein, vielleicht magst du antworten, auch so ein bisschen in den Hinblick, wie diese Daten denn zur Nachhaltigkeit führen können und dann weiter.
Genau, also grundsätzlich, Claudia, ich gebe dir völlig recht. Die grundsätzlich bei Mobilitätsdaten spricht man meist von potenziell personenbezogenen Daten, weil sie in Kombination mit anderen Datensätzen grundsätzlich auf einzelne Personen rückgeführt werden könnten. Das ist ressourcenaufwendig und dergleichen, aber nichtsdestotrotz. Und wie kann man dem am einfachsten begegnen? Dass man datensparsam arbeitet, dass man sowieso nur die Daten bezieht, die für die Analysen, die man am Ende durchführen möchte, überhaupt gebraucht werden. Dafür braucht man aber ein ganzheitliches Verständnis darüber, welche Analysen will ich denn eigentlich machen und welche Daten kann ich dazu sinnvoll beziehen. Und nur, weil ich Analysen sozusagen über einen längeren Zeitraum verfügbar machen will, weil damit ich sozusagen über ein Jahr zurückblickend schauen kann, wie hoch die Auslastung an einem Mobilitätshub beispielsweise war, heißt das aber nicht, dass ich die Rohdaten der einzelnen Fahrzeuge über diesen Zeitraum speichern muss. Das heißt, dieses Risiko, dass man Daten irgendwo gespeichert hat, die potenziell personenbeziehbar sind, also dieses Risiko lässt sich durch konkrete Maßnahmen minimieren. Einerseits dadurch, dass man nur Analysen, die nicht personenrückführbar sind, länger speichert und andererseits auch ganz klar darüber, dass man Daten, die man nicht benötigt, auch nicht erhebt oder auch nicht speichert. Das sind zwei Aspekte und dann natürlich die ganzen Sicherheitsaspekte, dass man seine Daten an Orten speichert, wo ein bestimmtes Risiko ausgeschlossen ist, die ganzen technischen und organisatorischen Maßnahmen, die man sinnvoll ergreifen kann. Ich glaube, darüber muss man sich als Unternehmen, das mit Daten arbeitet, Gedanken machen. Und ich glaube, man muss auch entsprechende Daten und auch restriktive Maßnahmen ergreifen. Das tun wir auch alles. Aber wenn man diese drei Dinge eben tut, Datensparsamkeit, Daten für einen begrenzten Zeitraum speichern und drittens vernünftige technische und organisatorische Maßnahmen ergreifen, ich glaube, dann ist man an einem Punkt, wo man arbeiten kann und arbeiten kann in eine Richtung, wo man die Daten dann tatsächlich in eine konkrete Anwendung bringt. Und wir sprechen bei Daten, ich glaube, das muss man auch nochmal auseinander differenzieren. Einerseits Daten, die in die Vergangenheit schauen, was aber gerade auch mit Bedacht auf autonomes Fahren beispielsweise immer wichtiger wird, sind Echtzeitdaten. Und da kommt man erwartbar mit Bürgerbefragungen nicht so reichlich weit. Bedeutet, wenn ich jetzt beispielsweise Städte in die Lage versetzen will, viele Städte quer durch Deutschland sagen, ich möchte im innerstädtischen Bereich nicht mehr als beispielsweise 200 Scooter pro Anbieter aufgestellt wissen, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich schicke die Ordnungsämter zum Zählen, das kann man machen, das führt aber erwartbar zu keinem Ergebnis, oder aber ich greife die GBFS, die GPS-Daten von den Scootern so ab, dass ich in Echtzeit rückverfolgen kann, ob eine bestimmte Zahl an Fahrzeugen eben auf der Straße ist. Und mit Bedacht auf die Komplexität, die Mobilität in der Zukunft bekommt, gibt es nur eine Möglichkeit, die in der Praxis funktioniert. Und dementsprechend, glaube ich, stellt sich die Frage nicht ernsthaft, ob Mobilitätsdaten für städtische Arbeit genutzt werden sollten oder nicht.
Danke, Markus. Maita, du hattest dich auch dazu gemeldet.
Ja, ich wollte nochmal zurückkommen zu dieser Frage des Nachhaltigkeitsbegriffs und wie sich das verschränkt mit dieser Frage nach Privacy by Design. Also wie du ja gesagt hast, Markus, je weniger Daten gespeichert werden, je weniger die unter Umständen auch übertragen werden, je besser die gemanagt werden, desto weniger Probleme gibt es. Also indem ich einfach gut überlege, welche Daten ich überhaupt brauche und wohin ich die alle schicken muss, hilft mir das beim Datenschutz. Was total interessant ist, ist, dass auch auf der Nachhaltigkeitsseite mehr Daten nicht unbedingt mehr Wert bedeuten. Also einerseits fragen wir uns ja, was können wir mit den Daten machen? Wie können uns die Daten helfen? Da gibt es viele Ansätze. Auf der anderen Seite kosten Daten auch immer Energie. Das ist jetzt ja in letzter Zeit gerade auch mit Bitcoin oder überhaupt Kryptowährungen wieder aktuell geworden, dass einfach jedes Mal, wenn du einen Prozessor laufen hast, brauchst du ganz viel Energie. Und wir haben letztes Jahr eine interessante Studie gemacht zu den Energieverbräuchen von autonomem Fahren. Und da ist bei rausgekommen, dass klar kannst du damit Energie einsparen, aber wenn du große Datenmengen vor allem überträgst von diesem Auto in zentrale Processing-Center, kannst du ganz, ganz schnell alle Einsparungen an Energie wieder zunichte machen und am Ende verbraucht dann dein autonomes Fahrsystem vielleicht weniger Treibstoff auf der Straße, aber das, was diese Datenmengen verbrauchen, frisst das alles wieder auf. Genauso, also auch das Verarbeiten von Daten ist, da gibt es mittlerweile ganz viel Forschung, wie man eben Machine Learning dann effizienter machen kann. Wie kann so ein autonomes Auto auch an Bord weniger verbrauchen? Und je weniger Daten, je weniger Prozess damit passiert, desto energieeffizienter ist es. Aber gerade eben das war für mich ein ganz interessantes Ergebnis, weil diese Daten eben auch Energie verbrauchen.
Das war genau das, worauf ich hinaus wollte, dass es eben halt nicht einfach irgendwo rumliegt, sondern dass wir uns hier einfach andere Probleme aufmachen, die einfach, ne, die Rattenschwänze, die ich am Anfang meinte, die holen uns alle irgendwo wieder ein. Ne? Und wir können halt nicht sagen, so super, da packen wir jetzt halt einfach mal diese Cloud drauf und dann wird das schon. Das hilft uns halt nicht. Und eigentlich müssten wir eben weg von, wir sammeln halt so viel wie möglich irgendwie, sondern wenn wir schon was sammeln, dann aber auch wirklich nur das Richtige. Und das, womit man auch tatsächlich was rausfinden kann, was dann auch wirklich der Gesamtgesellschaft in unserem Fortkommen als Gesellschaft halt irgendwie dann auch dient.
Genau, an dieser Stelle, ich glaube, es gäbe noch ganz, ganz viel spannende Punkte. Wir könnten hier noch sehr lange sitzen. Ich fand sogar auch den Anfang, wo es um die Dinge ging, die wir nicht in den Daten sehen, fand ich fast für mich persönlich am spannendsten. Wir haben jetzt noch knapp 7 Minuten. Die Redezeit ist auch sehr gleichmäßig, alle um die 11 Minuten verteilt und würde jetzt jedem von euch noch mal so knapp 2 Minuten für ein Abschlussstatement geben und würde diesmal alphabetisch von hinten loslegen und Max als erstes das Wort erteilen.
Jetzt habe ich mir schon gedacht, gut, dass ich noch 5 Minuten habe. also das Abschlussstatement. Also ich finde es tatsächlich total wichtig, jetzt auch nochmal auf die beim Datenschutz quasi das Kind nicht mit dem Bade auszuschütten, sondern tatsächlich sich zu überlegen, was kann man eigentlich tatsächlich Gutes machen mit den Daten, beziehungsweise welche Daten brauche ich, um das zu erreichen, und dann zu überlegen, okay, und wie mache ich das, damit ich die Risiken so drossel, dass es im Verhältnis bleibt, beziehungsweise auch natürlich die ganze Energieverschwendung, die dahinter steht. Wobei ich da sagen muss, ich glaube, dass die krassesten, man muss das mal nebeneinander legen, also ich glaube, dass Facebook, YouTube, diese Sachen, das sind, muss mir da mal diese Skalen angucken, wer da eigentlich die großen Fresser sind, aber ich glaube, dass es schon die üblichen Verdächtigen sind. Und jetzt nicht so ein Motion-Tracker irgendwo. Und das ist mir wichtig, weil ich nehme in der allgemeinen Diskussion wahr, dass diese Schizophrenie in unserer Debatte. Auf der einen Seite teilen die Leute frivol ihre Daten, und auf der anderen Seite haben wir so eine Angst, die Unternehmen und so weiter überhaupt etwas mit den Daten anzufangen. Also wenn man da mal in die Praxis guckt, jetzt mal abgesehen von den großen amerikanischen Unternehmen, wenn man da mal im deutschen Mittelstand guckt oder in Schulen, diese Angst, was falsch zu machen, ist so riesig, dass die Leute sich gar nichts mehr trauen. Und wir müssen es schaffen, diese Kluft zu überwinden und den Finger in die Wunden zu legen, wo es wirklich wichtig ist, und die Angst dort zu reduzieren, wo es einfach total lächerlich ist. Wie zum Beispiel, wenn sich Schulen nicht mehr trauen, persönlich unterzeichnete Bilder in den Gängen aufzuheben. Diese Beispiele gibt es leider. Und das ist mein Abschlusswort.
Vielen Dank, Max. Markus.
Genau. Also ich will sozusagen beide Punkte kurz besprechen. Auf der einen Seite Datenschutz und auf der anderen Seite Nachhaltigkeit. Datenschutz, das haben wir, glaube ich, diskutiert. Man kann mit Daten sinnvoll arbeiten, aber eben unter diesen drei Prämissen. Das bedeutet einerseits Datensparsamkeit. Das bedeutet, Daten nur so lange aufbewahren, wie es sinnvoll notwendig ist. Und drittens bedeutet das als Unternehmen, das mit Daten arbeitet, technische und organisatorische Maßnahmen erarbeiten, die sicherstellen, dass die Daten in notwendigem und ausreichendem Maß geschützt sind. Das ist Punkt 1. Punkt 2, Mobilität ist überall komplett im Wandel. Das Feld von verschiedensten Spielern ist groß und wächst immer weiter. Ob Mobilität nachhaltig gestaltet wird oder nicht, das ist zentral von der Nutzung von Mobilitätsdaten abhängig. Das bedeutet, man kann gar nicht, aus meiner Sicht kann man nicht sinnvoll bestreiten, dass die effektive und zielgerichtete Nutzung von Mobilitätsdaten einen nachhaltigen Beitrag leistet. Das macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Weil schlussendlich, ja, das kann schon sein, dass das Erheben von Fahrzeugdaten einen gewissen CO2-Fußabdruck hat. Das soll auch alles bedacht und optimiert werden, gar keine Frage. Aber wenn einmal ein Laster nicht 15 Scooter einsammeln muss an 10 verschiedenen Stellen innerhalb der Stadt, wenn man durch datengetriebene, intelligente Parkregeln solche Themen auflösen kann, ich glaube, dann kann niemand ernsthaft bestreiten, dass man durch datengetriebenes, intelligentes Mobilitätsmanagement in die Lage versetzt wird, nachhaltig zu arbeiten. Deshalb, für mich ist das völlig, völlig klar, dass die Nutzung von Mobilitätsdaten eine Bedingung für nachhaltige Mobilität ist.
Vielen Dank, Markus. Dann Claudia. Maita ist eigentlich jetzt dran. Sorry.
Ich lasse gerne auch Claudia den Vortritt, aber ich lege dann mal los. Ich glaube, für mich sind drei große Fragenblöcke hier geblieben. Einmal, welche Daten können eigentlich die Mobilität nachhaltiger machen? Also alle Daten sind ja interessant und man kann da was draus lernen, aber wo kann man tatsächlich damit unsere Mobilität nachhaltiger machen? Das ist nochmal eine große Frage, die ich auch hoffe, dass wir die in den nächsten Jahren bei Agora weiter studieren können. Die zweite Frage ist, wie kann man diese Daten dann bei minimaler Datensammlung zum maximalen Nutzen für das Gemeinwohl einsetzen? Also wie kann ich aus möglichst kleinen Datenmengen möglichst viel rausholen? Und ich glaube, da ist auch tatsächlich dann für uns zum Beispiel die Frage, wo können wir uns dann mit Leuten zusammensetzen, die ganz tief drinstecken in A, im Datenschutz und B, auch in den Wissenschaften, die dann besser die Auswertung verstehen. Und C, ich hatte das vorhin schon mal angesprochen, wie können Governance-Strukturen verbessert werden, sodass wir höhere Teilhabe und größeres Gemeinwohl aus diesen Daten rauskriegen, dass also die Entscheidungsfindung und Verwaltung zu diesen Daten demokratischer wird. Damit einfach individuelle Profitinteressen da nicht den Sieg davon tragen. Im Hinblick auf Lösungen, glaube ich, sind auch drei Punkte für mich vielversprechend. Einerseits die Erhöhung von Transparenz im Allgemeinen. Also sowohl, und ich hatte das gerade schon mit Open Source angesprochen, dass sowohl die Software, die verwendet wird, als auch die Prozesse, die Daten durchlaufen, als auch was genau für Daten eigentlich wo gesammelt werden, für alle offensichtlich wird. Und wenn dann mal ein Fehler passiert, dann kann man den schnell beheben. Zweitens, dass Daten auch für die Öffentlichkeit verfügbar werden. Es sollte niemand Daten sammeln, die, oh, das ist jetzt, ich weiß nicht, ob ich mich tatsächlich, also lehne ich mich vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster, aber wenn jemand Daten sammelt, die nicht mit der, nicht öffentlich teilbar sind, dann, und es sind aber Daten, die durch Personen erzeugt wurden in der Öffentlichkeit, dann gibt es irgendwo für mich ein Problem und eine Dissonanz. Und eigentlich sollten diese Daten, wenn Gemeinwohl daraus erwachsen kann und sie nicht für Einzelpersonen gefährlich sind, öffentlich sein können. Oder vielleicht sollten sie nicht gesammelt werden. Also das ist noch, da muss ich mir auch noch mal selber ein paar mehr Gedanken zu machen. Und drittens, und das ist ein Thema, zu dem wir noch gerade nicht so viel gesprochen haben, aber ich glaube, vor Ort die Entscheidungsträger in Kommunen brauchen auch mehr Ressourcen, um dort eben Leute einstellen zu können, die sich auskennen mit diesen Themen oder sich selbst zu befähigen, um bessere Entscheidungen zu treffen, weil ganz ehrlich, also man kann oft sagen, ja, diese kleine Stadtverwaltung, die kennen sich ja gar nicht aus, die haben wieder irgendwie so einen Zettel verteilt, aber es ist auch schwierig, da richtig State-of-the-Art Entscheidungen zu treffen, wenn man als Einzelperson so einen ganzen Landkreis verwaltet. Ja, das ist mein Fazit hieraus.
Vielen Dank, Maite. Dann darf Claudia jetzt den Abschluss machen.
Also bei Open Data wäre ich quasi sofort dabei, denn ich glaube, da könnten noch ganz andere interessante Projekte letztendlich draus entstehen. Natürlich immer unter der Prämisse, dass dadurch keine Einzelpersonen halt irgendwo ihre Privatsphäre offenbart wird, natürlich. Grundsätzlich vielleicht auch so ein, oder mein Outcome von mir ist es schön zu sehen, an wie vielen unterschiedlichen Stellen sich mit dem Thema befasst wird und auch unter welchen Aspekten. Ich wäre trotzdem weiter auch damit vorsichtig, Daten als den großen Heilsbringer irgendwo halt dann hinzustellen und zu sagen, das ist die einzige Möglichkeit, wie wir jemals eine nachhaltige Verkehrswende hinkriegen können. Denn das Ganze ist ein Prozess und der wird nie fertig sein. Das heißt, selbst wenn wir in 20 Jahren an einen Punkt gekommen sind, wo wir weniger Autos haben, die Autos, die wir noch haben, sind dann vielleicht effizienter etc. pp., es ist mehr Schiene und so weiter. Wir werden trotzdem das Ganze wieder weiter adaptieren müssen. Und dann, nächster Rattenschwanz, ziehen wir halt Daten der letzten 50 Jahre mit uns mit irgendwann. Und da wird dann irgendwann auch die Frage, wie sinnvoll ist das? Wie viele Data Warehouses und so weiter können wir uns überhaupt leisten? Also nicht mal nur mit Geld erschlagen, sondern auch klimatechnisch, ne? Weil Häuser, die Daten in Wärme umwandeln und das Ganze wieder nochmal Strom verbrauchen, um es zu kühlen. Da sollten wir auf jeden Fall, gerade wenn es darum geht, was ist überhaupt Nachhaltigkeit, wie können wir uns klimaverträglich, planetenverträglich auch als Gesellschaft weiterentwickeln, hat noch ein paar mehr Flächen und Punkte, wo es zu diskutieren geht, als Daten. Danke.
Vielen Dank, Claudia. Genau, wie immer geht die Zeit viel zu schnell vorbei und deswegen zuallererst möchte ich erstmal unseren vier Panelists sehr viel Dank aussprechen für die spannende Diskussion. Und wer jetzt noch weitermachen möchte, Christian wird jetzt ganz kurz seinen Screen teilen. Im Chat finden Sie einen Link zum Work Adventure. Dort können Sie sich einwählen, was Christian hier jetzt gerade mal vormacht, und können sich so einen kleinen Charakter auswählen und uns dann im Zweidimensionalen wieder treffen und dort noch ein bisschen weiter plaudern. Also wenn Sie noch Interesse haben, darüber nachzudenken, was wir denn vielleicht nicht in den Daten sehen oder wie wir Daten noch nachhaltiger nutzen können, laden wir Sie herzlich ein, uns hier zu treffen. Wenn Sie reinkommen, finden Sie am Eingang direkt einen unserer Kollegen, der dann auch gerne Ihnen weiterhilft, sich in dem Work Adventure zurechtzufinden. Genau, und damit verabschieden wir uns aus dieser Runde und wer möchte, kann uns sozusagen hier ins Virtuelle weiterfolgen. Vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Ja, vielen Dank.
Danke.
Genau, vielen Dank. Grüße.
So, Christian. Ist Christian noch irgendwo hier unterwegs?
Ja, ich bin noch mit dabei. Ich stoppe mal die Aufnahme.